haben und unter dem Thema Männer glauben. Ein Gefängnis ist ein Ort, in dem draußen und drinnen klar definiert ist. Wer drinnen ist, will raus und wer draußen ist, will nicht rein, außer er arbeitet dort oder besucht jemanden. Drinnen herrschen klare Regeln und in der Regel ein rauer Ton. Und es ist ein Ort, an dem sogar Worte einen ganz anderen Klang bekommen können. In einem Gefängnisgottesdienst zum Beispiel das Lied zu singen, bis hierher hat uns Gott gebracht, verbietet sich irgendwie. Und so schwer für viele die Unfreiheit und vielleicht auch die Hierarchie unter den Gefangenen ist, zu ertragen ist, so ist der deutsche Strafvollzug doch in aller Regel recht human. Jedenfalls nicht zu vergleichen mit den Bedingungen in der Antike. Und um so ein Gefängnis in der Antike handelt es sich heute. Und zwar mit ganz prominenten Insassen. Paulus und Silas. Und die beiden hätten ganz zu Recht singen können, bis hierher hat mich Gott gebracht. Oder hat uns Gott gebracht. Denn sie wurden verhaftet, als sie wirklich unterwegs waren im Auftrag des Herrn. Und diesen Auftrag hatte Gott so deutlich ausgesprochen wie selten. In einem Traum hat Paulus einen Mann aus Mazedonien gesehen, der ihn herüberruft und sagt, komm herüber und hilf uns. Und Paulus und seine Mitstreiter folgen diesem Ruf und machen damit den ersten Schritt nach Europa. Erstmals wird in Europa, konkret in der Stadt Philippi, das Evangelium verkündet. Eine Frau, die Lydia, bekehrt sich als allererste. Und aus diesem kleinen Anfang entwickelt sich eine Gemeinde. Später schreibt Paulus an sie. Und wir wissen sogar was. Das steht nämlich im Philipperbrief. Und das macht deutlich, und dieser macht deutlich, dass Paulus dieser Gemeinde in Philippi immer ganz besonders nahe stand. Nun gut. Paulus und Silas sind unterwegs im höchsten Auftrag und landen dennoch im Gefängnis. Und es gibt dafür einen simplen äußeren Grund. Sie haben nämlich Menschen ein gut gehendes Geschäft verdorben. Und das kam so. Paulus hatte einer jungen Sklavin, die von einem Wahrsagegeist besessen war, diesen Wahrsagegeist ausgetrieben. Und damit hatte er das Geschäft ihrer Besitzer verdorben, denn sie haben damit gut Kohle gemacht, würde man heute sagen. Und das war nun vorbei. Und wenn es ans Geld geht, hört die Freundschaft ja bekanntlich auf. Und gern werden so schnöde finanzielle Gründe dann ja auch verschleiert, weil sie vielleicht ein bisschen peinlich sind. Und dann werden politische oder religiöse Gründe vorgeschoben. Ich denke, das ist in vielen Auseinandersetzungen heute nicht anders. Der politische Vorwurf lautet, sie stiften Unruhe, Aufruhr. Der religiöse Vorwurf, sie sind Juden und bringen Sitten mit, die gegen die römische Ordnung verstoßen. Die Massen sind aufgebracht und das treibt dann die obersten Beamten der Stadt zum Handeln. Paulus und Silas müssen dran glauben. Ihnen werden die Kleider vom Leib gerissen und sie werden verprügelt mit Stöcken. Ich frage mich, was würden wir wohl denken, wenn wir dabei sind, genau das zu tun, was Gott uns aufgetragen hat und dann Prügel kriegen, gedemütigt und eingesperrt werden. Ich darf vermuten, massive Zweifel kommen auf. War das wirklich der Auftrag von Gott? Haben wir ihn falsch ausgeführt? Oder ist Gott gar ein schlechter Auftraggeber, der mit seinen Leuten spielt? Was Paulus und Silas gedacht haben, wird uns leider nicht überliefert. Es wird eher nüchtern berichtet, was sie erleiden und wie sie darauf reagieren. Und was sonst noch passiert? Ich möchte den Text lesen aus Apostelgeschichte 16 ab Vers 22b. Die Stadtobersten ließen Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und gaben Befehl, sie mit Stöcken zu prügeln. Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, brachte man sie ins Gefängnis. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie sicher zu verwahren. Er sperrte sie darauf in die hinterste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und priesen Gott in Lobgesängen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Da gab es plötzlich ein gewaltiges Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses schwankten, alle Türen sprangen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter fuhr aus dem Schlaf und als er die Tür offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Aber Paulus rief, so laut er konnte: Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Der Wärter rief nach Licht, stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie antworteten: Jesus ist der Herr. Erkenne ihn als Herrn an und setze dein Vertrauen auf ihn. Dann wirst du gerettet und die Deinen mit dir. Und sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die Botschaft Gottes. Der Gefängniswärter nahm Paulus und Silas noch in derselben Nachtstunde mit sich und wusch ihre Wunden. Dann ließ er sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft, seiner Familie und seinen Dienstleuten taufen. Anschließend führte er die beiden hinauf ins Haus und lud sie zu Tisch. Er und alle die Seinen waren überglücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Ja, eine dramatische Geschichte. Und ganz und gar kein humaner Strafvollzug. Ganz das Gegenteil. Die Boten Gottes, nackt, schwer verprügelt, in die hinterste Zelle gesperrt, die Füße im Block. Da war an Flucht absolut nicht zu denken. Die ersten missionarischen Bemühungen in Europa scheinen schwer gescheitert. Doch dann wird dieser dunkle Ort des Schreckens zum Ort, an dem mindestens drei Wunder geschehen. Das erste Wunder ist der Lobgesang im Kerker. Lobgesang am Ort der Ohnmacht. Misshandelte Menschen loben Gott. Ein großes Wunder. Wie kann das sein? Sind Paulus und Silas solche geistlichen Überflieger, dass sie von all den Schmerzen und den Demütigungen absehen und einfach singen können? So, als ob es ihnen gar nichts ausmacht? Ich denke schon, dass sie schwer gelitten haben. Ja, sicherlich auch verzagt waren. Doch dann wird es Mitternacht. Gebetszeit. Und die beiden Gefangenen stimmen Hymnen an. Sie halten also in dieser extremen Situation an ihren Gebeten fest. Sie werden in diesem finsteren Moment von etwas getragen, was ihnen in guten Zeiten zur Gewohnheit geworden ist. Und jetzt wird es ihnen zur echten Hilfe. Wer immer nur auf den Augenblick wartet, der ihn innerlich zum Beten drängt, wird vermutlich niemals richtig beten lernen. Wir brauchen Regelmäßigkeit und Einüben. Und ja, manchmal brauchen wir auch feste Gebets- und Liedtexte, wenn uns selbst die Worte ausgehen. Und denken wir daran, Jesus hat am Kreuz aus dem Psalter gebetet. Es geht nicht darum, dass man sich zum Danken oder Loben zwingt, wenn einem eigentlich zum Heulen zumute ist. Auch Klagelieder können ihren Platz haben. Die führen dann ja auch oft zu einem Lob. Es geht darum, die Blickrichtung zu ändern. Von sich selbst weg und den massiven Schwierigkeiten hin zu Gott. Neu Vertrauen fassen. Das Dennoch des Glaubens sprechen und dabei auf den Erfahrungs- und Glaubensschatz anderer zurückgreifen. Wir sind als Christen ja auch nie allein. Und selbst wenn wir irgendwo isoliert wären, stünden uns ja noch die Texte und Lieder anderer zur Verfügung, wenn wir sie denn in unserem Herzen haben. Allein auf uns gestellt würden wir die vielen Zusagen und Verheißungen Gottes schnell vergessen. Es ist so eine große Chance, auch in der Gemeinschaft zu singen und zu beten. Vielleicht kann ich nicht in jeder Lebenslage jedes Lied mitsingen, aber ich kann doch eintauchen in den Gesang der Gemeinde und kann getragen werden vom Gottvertrauen meiner Mitchristen. Ich kann mich vorgegebenen Texten und Melodien überlassen und mich darin wiederfinden. Und das ist gerade in Situationen großer Anfechtung von ungeheurem Wert. Und deshalb zieht euch nicht aus der Gemeinschaft der Glaubenden zurück, wenn es euch schlecht geht. Sucht die Gemeinschaft und lasst euch Mut machen zum Loben. Denn ein zweites Wunder ist möglich. Das zweite Wunder ist das der gesprengten Fesseln und der offenen Türen. Paulus und Silas preisen Gott mit Lobgesängen um Mitternacht. Die singenden Gefangenen zeigen, dass sie innerlich ein Stück Freiheit haben. Ein Freiraum mitten im tiefsten Gefängnis. Im Grunde genommen sind sie freie Gefangene. Und die anderen Gefangenen hören zu. So etwas hat es in ihren Gemäuern noch nicht gegeben. Gesang statt Geschrei. Vielleicht beginnen sie, etwas von einer ganz anderen Freiheit zu ahnen. Jedenfalls lässt es sie aufhorchen. Und plötzlich, vielleicht mitten in den Gesang hinein, vielleicht auch eine ganze Zeit danach, ein Erdbeben. Für die Region ist das nicht ungewöhnlich. Doch was dadurch geschieht, ist es schon. Die Gefängnismauern schwanken, die Türen springen auf, ja sogar die Ketten der Gefangenen fallen ab. Der Ort der Angst und Ohnmacht verwandelt sich. Er wird nun ganz konkret zum Freiraum mit geöffneten Türen. Gott lässt seine Leute nicht im Stich. Der Auftraggeber setzt seine Boten frei. Der auferstandene und lebendige Christus lässt sich von Gefängnismauern und Fesseln nicht aufhalten. Er setzt sich durch. Er öffnet Türen. Wir alle sitzen nicht im Gefängnis, sondern in der Kirche gerade. Und sind frei zu kommen und zu gehen, wohin wir wollen. Aber vielleicht ist dem einen oder der anderen die eigene Wohnung zum Gefängnis geworden, weil die Kraft nicht mehr reicht, um groß rauszugehen. Die Welt eng und klein und dunkel geworden ist. Oder weil ich an diesem Ort so beansprucht werde von den Bedürfnissen anderer, dass ich selbst keinen Freiraum mehr habe. Für einen anderen ist vielleicht der Arbeitsplatz zum Gefängnis geworden, eingespannt in eine Tätigkeit, die unbefriedigend ist, die keine Entfaltung zulässt, der ich entfliehen möchte und doch nicht kann. Für eine andere ist vielleicht das Klassenzimmer ein Gefängnis geworden. Ein finsterer Ort, in dem es nur Leistungsdruck und Konkurrenzkampf gibt. Und egal, wie dein Gefängnis heißt, der Text heute will dich ermutigen, von all dem Dunkeln wegzuschauen und Vertrauen zu wagen. Zu Gott in tiefster Nacht zu rufen, ja, vielleicht ihm ein Loblied zu singen. Und ganz bestimmt wird sich etwas wandeln, innerlich oder äußerlich. Das ist jetzt allerdings kein Trick 17, mit dem man sich auf schnellem Wege wieder gute Laune verschaffen kann. Das wäre ein schlimmes Missverständnis. Und das hat es in frommen Kreisen durchaus gegeben, gibt es vielleicht auch immer noch. Lobpreis sozusagen als Mittel zum Zweck, um eine negative Situation zu verändern. So nach dem Motto, immer schön Gott loben und schon bist du wieder oben. Das ist natürlich Quatsch. Ich denke aber, dass viele von euch schon diese Erfahrung gemacht haben, dass sich etwas wandelt, wenn man Lieder anstimmt, die Gott ehren. Und dass Lieder auch noch stärker berühren und tragen als gesprochene Worte. Also kein frommer Trick zum Stimmung aufhellen. Vielmehr geht es darum, den Blick von sich weg auf den lebendigen Christus zu richten. Und dieser lebendige Christus wird zu seiner Stunde so oder anders, oft ist es anders, glaube ich, seine Sache weiterführen und seine Leute retten und sie vielleicht zu neuem und weiterem Dienst freisetzen, wie Paulus und Silas. In solchem Vertrauen gründet das Lob der Christen und der Gemeinde. Und zugleich entsteht solches Vertrauen aus diesem Lob Gottes. Aber es gibt noch mehr Wunder. Noch das dritte, ganz kurz nur. Der Gefängniswärter wird wirklich ein freier Mensch. Ich bin ja immer wieder fasziniert von Lebensgeschichten von Menschen. Was Gott alles macht und tut, um das Vertrauen eines Menschen zu gewinnen. Und das wäre mal interessant, so für jeden das mal so zu reflektieren. Was hat Gott eigentlich alles angestellt, damit ich Ja gesagt habe zu seinem Lebensangebot? Der Gefängniswärter in Philippi hatte einiges zu bieten. Christliche Missionare werden nach Europa beordert, dann werden sie auch noch ins Gefängnis geworfen. Sie loben dennoch Gott und Gott befreit sie auf wunderbare Weise. Und erstaunlicherweise, und eigentlich ist das noch das vierte Wunder, fliehen die Gefangenen nicht, sondern bleiben und verhindern sogar noch seinen Selbstmord. Und jetzt endlich ist er an dem Punkt, wo er sich öffnet und fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Er kommt zur wesentlichen Frage seines Lebens und wagt sie zu stellen. Und er bekommt die Antwort, jetzt in der Luther-Übersetzung, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. So einfach ist das. Das ist der Kern, auch wenn dann noch eine weitere Verkündigung des Evangeliums erfolgt. Und der innerlich gefangene Gefängniswärter wird nun wirklich frei. Er ergreift das Heil. Jesus ist der Herr. Verlass dich drauf in jeder Lebenslage. Er lässt die Seinen nicht im Stich. Auch wenn er ihnen zuweilen dunkle, schmerzhafte Wege zumutet. Keine Mauer ist so dick, keine Fessel so stark, dass Jesus sie nicht klein kriegen könnte. Jesus hat den Tod besiegt. Jesus ist der Herr. Und weil es so zu diesem Text passt, habe ich euch heute zum Abschluss der Predigt einen Lobgesang aus dem Gefängnis mitgebracht. eine CD. Leider keine Originalaufnahme von Paulus und Silas. Das hat nicht geklappt. Aber die CD heißt Gospel hinter Gittern. Da singen Strafgefangene. Die sitzen nicht unschuldig im Gefängnis wie Paulus und Silas. Dennoch hat es, wie ich finde, einen besonderen Klang, wenn Knackis singen: Ich bin so froh, dass du in meinem Leben bist. Ich bin so froh, dass du gekommen bist, uns zu retten. Sie singen das auf Englisch. Wer den deutschen Text mitlesen will, kann das unter der Nummer 328 tun. 328. Gospel hinter Gittern hören wir jetzt und den Titel Lord, I lift your name on high. Du kamst vom Himmel zur Erde, uns den Weg zu zeigen, von der Erde zum Kreuz meine Schuld zu bezahlen. Das gilt für Menschen hinter Gittern mit handfester Schuld, genauso wie für uns mit mehr oder weniger handfester Schuld. Jesus ist der Grund dafür, dass wir von der Schuld entlastet sind, versöhnt mit Gott. Er ist der Retter. Er ist der Überwinder von Gefängnismauern. Er hat sein Leben für unsere Freiheit gegeben, aus Liebe. Das feiern wir im Abendmahl. Und mit dem nächsten Lied stellen wir uns darauf ein. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst. Das ist die Nummer 151. Und wir singen es zweimal, oder habt ihr andere Pläne?